In 10 Jahren ist voraussichtlich die Hälfte der deutschen Bevölkerung weder katholisch noch evangelisch. Ist es dann noch zu rechtfertigen, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht oder katholisch-evangelischen Religionsunterricht anbietet? Wie weit sollte der Staat in einer multireligiösen Gesellschaft eingreifen? Deutschland als multireligiöser Staat, eine Herausforderung. So heißt das Buch, das Professor Hans-Markus Heimann jetzt geschrieben hat. In dem Buch nimmt der Professor für öffentliches Recht und Staatstheorie das brisante Verhältnis zwischen Religion und Staat in Deutschland unter die Lupe. Professor Heimann ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Warum ist das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland eigentlich so eng verwoben? Es gibt kaum ein anderes Land, in dem zum Beispiel der Staat für die Kirche die Kirchensteuer einsammelt.
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Ich glaube, es gibt viele Länder, in denen es sogar eine Einheit von Staat und Religion oder Kirche gibt, sei es in den nordeuropäischen Ländern, also in Skandinavien, in Griechenland, auch in Großbritannien, wo Königin Elisabeth das Staatsoberhaupt zugleich das Kirchenoberhaupt der anglikanischen Kirche ist. Also diese Verwobenheiten gibt es schon. Und wir haben in Deutschland eben dieses spezifische System, dass wir eben zwei große Kirchen haben, also zwei Konfessionen, die sich auseinanderentwickelt haben, sodass es keine Staatskirche mehr geben konnte. Und da musste man eine eigene Lösung finden. Und die ist sozusagen unser heutiges System.
Das ja ein spezielles System ist. Natürlich
Richtig.
gibt es die Verwobenheit auch in England, die englische Königin, die zugleich
Genau.
Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist und so weiter. Aber auf rechtlicher Ebene gibt es diese ganz bestimmten deutschen spezifischen Merkmale.
Genau, es gibt in jedem europäischen Land, wahrscheinlich in jedem Land der Welt, ein ganz eigenes System des Verhältnisses von Staat und Religion. Und so ist eben unser System unser System.
An dieses System werden immer mehr Fragen gestellt zurzeit. Also weil sich die Gesellschaft verändert. Ich sagte es zu Anfang, die Hälfte der deutschen Bevölkerung wird in 10 Jahren voraussichtlich weder katholisch noch evangelisch sein. Ist es da denn noch zeitgemäß, dass der Staat, die Kirchensteuer einsammelt?
Also der Staat ist bei uns ein grundsätzlich neutraler Staat. Er ist gegenüber jeder Religion gleich neutral und muss auch alle Religionen paritätisch behandeln. Das Kirchensteuersystem, das wir haben, ist eigentlich ja ein Religionssteuersystem. Es ist also offen für alle Religionsgemeinschaften, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, insbesondere den Körperschaftsstatus aufweisen müssen derzeit noch. Und dann eben, wenn sie das wollen, aber auch nicht müssen, eben solche Steuern erheben lassen können. Insofern würde ich sagen, es ist ein Angebot, das historisch entstanden ist, des Staates für Religionsgemeinschaften, ihre Mitgliedsbeiträge in einer modifizierten Form zu erheben.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Könnte der Islam das auch tun?
Das könnte er auch. Der Islam hat nur im Moment noch die Schwierigkeit in Deutschland, dass man ihn als Religionsgemeinschaft nicht so richtig fassen kann. Er ist eben historisch bedingt nicht so organisiert, wie es Kirchen oder auch andere Gemeinschaften in Deutschland, wie jüdische Gemeinschaften, organisiert ist. Mit der Folge, dass er im Moment die Voraussetzungen für den Körperschaftsstatus noch nicht erfüllt und deshalb noch keine Kirchensteuern erheben kann. Es gibt aber erste Ansätze dazu. Also in Hessen beispielsweise gibt es eine erste Körperschaft des öffentlichen Rechtes, Ahmadiyya Jamaat heißt diese islamische Gemeinschaft, und die wäre jetzt auch in der Lage, Kirchensteuern erheben zu lassen.
Also der Protest kommt dann in erster Linie nur von den Agnostikern oder Atheisten, die sagt, das sei überhaupt nicht sinnvoll, dass diese Körperschaften, religiösen Körperschaften, das Geld über den Staat einsammeln lassen.
Diese Kritik gibt es natürlich. Mir leuchtet sie eben nicht hundertprozentig ein. Also, wie gesagt, es ist ein Angebot an Religionsgemeinschaften und der Staat hat ja auch keinen Nachteil. Also, die Gemeinschaft als solche zahlt ja jetzt nicht dafür irgendwelches Geld. Das ist das Gegenteil der Fall. Die Kirchen zahlen eine sozusagen Erhebungspauschale oder Servicepauschale an den Staat, dass er diese Erhebung tut, die im Zweifel höher ist als die Kosten, die der Staat für die Erhebung hat.
Also verdient der Staat dann
Genau,
noch daran.
so sieht es
Ein
aus.
anderes Beispiel, was immer angeführt wird, dass ja die viele Kardinäle und Bischöfe, unser Kardinal hier in Nordrhein-Westfalen, Kardinal Wölki, auch vom Staat noch bezahlt wird.
Das ist eigentlich ein anderer Bereich. Das hat mit Kirchensteuer in dem Sinne nichts zu tun, sondern ist Ausdruck eines zweiten Bereichs der Kirchenfinanzierung, die es auch tatsächlich nur für die Kirchen gibt, nämlich die sogenannten Staatsleistungen. Diese Staatsleistungen sind ein relativ kompliziertes rechtliches Konstrukt und übrigens auch ein ganz interessantes Phänomen, das sich über einen ganz langen Zeitraum in Deutschland trotz Brüchen, Kriegen und so weiter etwas erhalten hat. Diese Staatsleistungen sind Ausdruck einer Kompensation des Staates für Säkularisationsverluste der Kirchen, insbesondere im 19. Jahrhundert, Reichsdeputationshauptschluss und davor, und sollen also für den Entzug von kirchlichem Eigentum, das damals eben verstaatlicht wurde, einen Ausgleich darstellen. Natürlich ist das heute schwer nachzuvollziehen, nach so vielen Jahren und wo viele andere Lebensbereiche große Verluste erleiden mussten und bis heute nicht irgendwie Kompensation dafür erfahren. Nichtsdestotrotz wäre hier also mein Vorschlag, den ich auch ausführe in dem Buch ja etwas näher, dass sich hier Kirchen und Staat ein wenig aufeinander zubewegen, um diese Art der heute nicht mehr wirklich legitimen Kirchenfinanzierung einvernehmlich zu beenden über einen bestimmten Zeitraum. Das Ganze ist grundgesetzlich geschützt, im Moment noch, soll aber abgelöst werden.
Stoßen Sie da bei Kirchen und auch bei Politikern auf offene Ohren?
Mein Eindruck ist, dass es in den letzten 3-4 Jahren eine Bewegung in diese Richtung gegeben hat. Also in der evangelischen Kirche ist mein Eindruck, scheint das im Moment durchaus besprochen zu werden. Auch in der katholischen Kirche denkt man meines Wissens drüber nach. Von staatlicher Seite ist es so ein bisschen ein diffuses Bild. Es zahlen die Bundesländer diese Staatsleistungen, nicht der Bund. Auch nicht alle Bundesländer, manche gar nicht, weil es das dort traditionell nicht gibt. Und jetzt müsste aber vielleicht in einer Kombination von Bund und Ländern, weil der Bund eigentlich nach dem Grundgesetz dazu aufgefordert ist, ein Grundsätzegesetz zu erlassen, das Ganze in die Wege geleitet werden. Und da scheint mir im Moment auf staatlicher Seite der politische Druck nicht wirklich so groß zu sein, das zu tun.
Aber denkbar wäre, dass sich das ja in Zukunft, dass sich da was tut.
Genau, also ich würde vor allem den Kirchen raten, hier von sich aus auf den Staat zuzugehen, weil das für die kirchlichen Haushalte insgesamt gar nicht so eine große Summe ist. Die könnte man aus meiner Sicht wirklich verschmerzen. Aber das Problem wird sein, wenn dieses Legitimationsdefizit der Staatsleistungen sich irgendwann mal auch auf die Kirchensteuern oder Religionssteuern erstreckt und dann in einem Aufwasch gleich alles aufgehoben würde. Das wäre für die Kirchen fatal, weil auf die Kirchensteuer ist man sehr angewiesen.
Also bringt es die Kirche ja auch in einen Argumentationsnotstand. Nicht umsonst packt jetzt Frauke Petri so ein Argument immer aus, nicht? Was soll der Kardinal Wölki, der von uns Steuerzahlern bezahlt wird, was mischt er sich da hier so in diese Diskussion ein? Also das wäre auch ein Argument.
Ja, also ich glaube, dass hier die Kirchensteuer ist sehr gut begründbar, die Staatsleistungen eben nicht.
Bei anderen Sachen, die ja oft ins Feld geführt werden, das sind die Schulen zum Beispiel, die Krankenhäuser, da geht es um das katholische Arbeitsrecht. Da sagen viele von den katholischen Schulen, auch in katholischer Trägerschaft, zahlen wir Steuerzahler 95% oder noch mehr. Warum darf die Kirche dann mit ihrem Arbeitsrecht so strenge Maßstäbe anlegen?
Ja, das ist ebenfalls ein gar nicht so leicht zu beantwortender Punkt. Die Kirchen haben natürlich ihr kirchliches Selbstbestimmungsrecht, so wie jede andere Religionsgemeinschaft auch. Das heißt, wer in der Kirche arbeitet, da kann man es verstehen, dass das nach den Prinzipien der Kirche funktionieren soll. Die ja übrigens in der katholischen Kirche jetzt auch letztes Jahr von den Bischöfen deutlich abgemildert wurden. Also das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ist wichtig und das Bundesverfassungsgericht hat dieses unter bestimmten Voraussetzungen auch bis heute bestätigt, dass dieses dann den Individualgrundrechten der Arbeitnehmer vorgeht. Aber auch hier ist es natürlich tatsächlich eine schwierige Situation, die damit zusammenhängt, dass der Staat eben viele Dinge sozusagen outsourced, also ja nicht als eigene Veranstaltung betreibt, eben Altenpflege, eben Kindergärten, teilweise auch Schulen, sondern dass er das eben von Trägern der freien Wohlfahrtspflege organisieren lässt. Und das sind dann eben unter anderem auch Kirchen, kirchliche Einrichtungen. Und dann muss man sich im Grunde nicht wundern, dass die das so machen, wie sie das eigentlich gerne haben wollen. Und das ist ja grundrechtlich geschützt nach Artikel 4.
Aber trotzdem problematisch.
Vielleicht nur da problematisch, wo am Ende vielleicht ein ganz Überwiegen von Einrichtungen in einer solchen kirchlichen Trägerschaft auf eine Bevölkerung trifft, die nur noch zu einem ganz kleineren Teil kirchlich gebunden ist. Und da wäre es dann gut, wenn vielleicht von staatlicher Seite überlegt würde, hier eher eine paritätische Verteilung dieser Aufgaben wahrzunehmen. Also dass die Kirche dann vielleicht sich ein wenig zurückzieht sozusagen aus diesen Tätigkeiten.
Also zum Beispiel der katholische Kindergarten in meiner Nähe, den ich ja nutzen muss als Elternpaar, weil er eben so nah ist und der andere ist 10 Kilometer weit weg. Und dann ärgere ich mich, wenn die Kita-Leiterin entlassen wird, weil sie wieder verheiratet geschieden ist.
Ja,
oder
was ja jetzt nicht mehr das Problem wäre.
Aber was gut. nicht mehr das Problem wäre, aber das sind so Beispiele, wo die Kirche dann sehr sensibel auch,
richtig,
auch schon inzwischen reagiert. Das macht sie ja schon. Ja. Ein anderes großes Thema ist die Religionsfreiheit, die unser Grundgesetz garantiert. Mhm. Was heißt das in der Praxis jetzt? Wo sind da die Grenzen? Darf eine muslimische Lehrerin ein Kopftuch tragen? Gehört das zur Religionsfreiheit?
Ja, Religionsfreiheit ist, glaube ich, so ein Punkt, wo auch große Unklarheit in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment existiert. Dass man also denkt, wenn man Religionsfreiheit im Grundgesetz stehen hat, das bedeutet totale Religionsfreiheit. Bedeutet das aber nicht. Religionsfreiheit bedeutet, der Staat kann per Gesetz Eingriffe in dieses Grundrecht vornehmen, so wie er das bei allen anderen Grundrechten auch kann. Und dann gibt es immerhin die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung, durch das Bundesverfassungsgericht zuletzt, wo man in eine Abwägung tritt. Was ist denn nun wichtiger? Religionsfreiheit oder ein sonstiges Grundrecht oder Verfassungsrecht, das uns nach unserer Auffassung im Zweifel als wichtiger erscheint? Und so ist es eben beim Kopftuch auch.
Muss man im Einzelfall genau hinschauen. Ich bringe mal zwei extreme Beispiele. Jetzt
ja,
gibt es gerade die Diskussion mit der Sekte, die aufgeflogen ist. Die Erziehungsberechtigten wurden verhaftet, weil die ihre Kinder, irgendwo im Süden Deutschland war es, auch durchgeprügelt haben, weil die strenge Zucht, wie es auch im Alten Testament noch in einigen Textstellen zu finden ist, da praktiziert haben. Natürlich, der Schutz der Kinder geht vor. Das ist ganz klar. Ein anderes Beispiel ist die Beschneidung von Jungen.
Genau.
Das ist natürlich auch eine körperliche Verletzung, die da einem Kind zugefügt wird.
Richtig.
Trotzdem von der Religionsfreiheit abgedeckt.
Also ist im Moment auch im BGB ja gerade neu geregelt, tatsächlich erlaubt. Und hier wird die Religionsfreiheit als höher gewichtig angesehen als die körperliche Unversehrtheit des Kindes, bei dem das dann passiert, was ja beispielsweise bei der Beschneidung von Mädchen genau andersherum entschieden würde, aus guten Gründen natürlich, weil da natürlich die körperliche Unversehrtheit auch in einem ganz anderen Maße wahrscheinlich verletzt wird. Aber es sind Abwägungsentscheidungen, das ist klar. Und diese Abwägungsentscheidungen sind kontextabhängig, zeitabhängig, von der Geschichte abhängig und von dem Zeitpunkt, in dem man sich gerade befindet. Und insofern haben die viel mit der kulturellen Prägung von Richtern zu tun, die darüber vielleicht entscheiden. Alles völlig klar, das sind Unwägbarkeiten, aber wir haben nun mal dieses System und dafür leben wir in einem Rechtsdiskursraum, wo wir solche Dinge sozusagen aushandeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kann sich dann auch ändern. Also dann ist vielleicht vor 20 Jahren eine Entscheidung eine andere gewesen, als sie heute getroffen würde.
Also bleibt uns die Mühe nicht erspart, jeden einzelnen Fall genau anzuschauen.
Ganz genau. Also es gibt mit Sicherheit keine einfachen Lösungen und selbst wenn dann eine Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht getroffen wird, kann man dann auch immer noch lange darüber streiten, gar keine Frage. Aber wenn man akzeptiert, dass wir diesen Rahmen haben und diese Entscheidungen treffen können, dann haben wir eigentlich in unserem, sagen wir mal, multireligiösen Staat eine ganze Menge schon mal erreicht.
Gibt es denn Vorrang der christlichen Religion vor der muslimischen Religion in Deutschland?
Nein, den gibt es prinzipiell nicht. Religionen sind gleichberechtigt. Alle Religionen haben gleichermaßen Teil an Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität. Und insofern gibt es per se keinen Vorrang des Christentums. Auch wenn Deutschland eine ganz lange christliche Geschichte hat.
Das macht es eben so schwer, wenn ein Elternteil klagt, dass ein Kreuz im Klassenzimmer hängt, oder?
Ja, ein Kreuz im Klassenzimmer ist prinzipiell nicht erlaubt. Nach dem Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, es gibt bestimmte Teile in Deutschland, wo man das bis heute noch nicht ganz so richtig sieht. Aber prinzipiell hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ein Kreuz ist nicht erlaubt. Und das kann man auch gut begründen. Denn ein neutraler Staat kann sich nicht mit religiösen Symbolen identifizieren. Er darf sie sich nicht zu eigen machen. Wenn er das täte gegenüber seinen Staatsbürgern, träte er nicht mehr gleich auf. Und das wäre, glaube ich, ein Problem. Denn letzten Endes ist unser ganzes Verhältnis von Staat und Religion darauf ausgerichtet, auch religiösen Frieden zu haben, bei gleich größtmöglicher Verwirklichung von Religionsfreiheit vielleicht, aber eben Frieden. Und ein Staat, der sich eindeutig mit irgendetwas identifiziert, ist für den anderen Teil, die dem nicht angehören, eben nicht mehr der Staat, der auch ihrer ist.
Aber eine katholische Schule darf natürlich ein Kreuz ins Klassenzimmer hängen. Und wenn ein Elternteil kommt, der sagt, diese Schule gehört zu meiner Grundversorgung, weil sie die einzige katholische Schule im Umkreis von 10 Kilometern ist, die ich für meine Kinder erreichen kann, dann wird es auch wieder schwierig.
Stimmt, aber wir müssen genau unterscheiden. Staatliche Einrichtung, private Einrichtung. Eine kirchliche Schule oder Schule in kirchlicher Trägerschaft ist eine private Schule. Und in einer privaten Schule kann alles so passieren, wie es dieser private Träger haben möchte, im Rahmen des Rechtes natürlich, klar. Und dann habe ich eben nur die Möglichkeit, das zu akzeptieren oder woanders hinzugehen.
Wie wird denn das Verhältnis von Staat und Kirche in 10 Jahren aussehen? Was meinen Sie?
Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir mit diesem System, das wir haben, Religionsfreiheit, Neutralität, die Probleme, die sich bei uns stellen, ganz gut in den Griff bekommen. Und es stellen sich ja erstaunlicherweise immer wieder ganz neue Fragen, auf die man gar nicht gekommen wäre. Also dass zum Beispiel jemand mit Burka vor Gericht als Zeuge aussagen muss und dann eben die Frage ist, ob die Burka abgelegt werden muss oder nicht. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich glaube, dass man mit diesem System, wenn man die Einzelfragen differenziert angeht, diese Fragen wirklich gelöst bekommt. Das einzige Problem, das bestehen kann, ist, dass man sich aus dem System sozusagen herausbegibt und nicht mehr akzeptiert, dass der Staat ein säkularer Staat ist und dass ich nicht den Staat so organisiere, wie meine Religion es mir vielleicht vermeintlich vorgibt. Dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, dass das nicht repräsentativ ist im Moment.
Also Sie sagen prinzipiell, unser Grundgesetz und unser Gesetzessystem ist eigentlich ein hervorragendes System, mit dem man all das regeln kann,
ganz genau,
was an Herausforderungen in einer multikulturellen Gesellschaft auf die Gesellschaft zukommt.
Richtig.
Und in Ihrem Buch machen Sie das konkret, indem Sie Einzelfälle nehmen und genau sagen, wie das funktioniert.
Genau,
und
also dass es so gut da wären eben Beispiele, wie man diese Fälle lösen kann. So, das kann man auch immer noch anders sehen oder nicht gut finden. Es ist eine gesellschaftliche Aushandlung. Das Recht ist ja nicht so, dass da steht, ja, das ist jetzt so und so, sondern auch Recht ist letztlich ein gesellschaftlicher Prozess. Insofern ist Recht flexibel. Und das sieht man sehr schön an den Kopftuchentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. In der ersten Kopftuchentscheidung vor, ich weiß nicht, fast 20 Jahren jetzt, hat das Bundesverfassungsgericht das Kopftuch der Lehrerin eher noch kritisch gesehen, auch wenn die Dame damals aus bestimmten Gründen gewonnen hatte. Aber jetzt hat es ausdrücklich gesagt, das Kopftuch in der Schule ist in der Abwägung als Ausdruck der Religionsfreiheit der Lehrerin gegenüber der negativen Religionsfreiheit der Schüler und der Neutralität des Staates als höhergewichtig einzuschätzen, wenngleich die Lehrerin natürlich nicht sich irgendwie in religionsnicht neutraler Weise im Unterricht äußern darf, das ist klar. Aber sie darf das Kopftuch tragen.
Also das Leben bleibt ein Leben voller Abwägungen und auch ein spannendes Leben, wenn man das...
Letztlich schon, ganz genau so ist es.
Vielen Dank, Professor Hans-Markus Heimann. Deutschland als multireligiöser Staat, eine Herausforderung. So heißt sein neues Buch, unbedingt lesenswert. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag und es kostet 23 Euro. Dankeschön.
Ich danke.